die Technologie ist ein zweischneidiges Schwert, dass sie einerseits natürlich Dinge ermöglichen kann, aber auch alle Umweltprobleme, die wir heute haben aus dem industriellen System, sind ausgelöst durch technologischen Fortschritt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des TwinSight-Podcasts. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das für die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Die Kreislaufwirtschaft. Dafür habe ich einen absoluten Experten zu Gast, Dr. Fabian Takacs. Fabian ist Postdoc am Institut für Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen und hat sich intensiv mit der Kreislaufwirtschaft und zirkulären Geschäftsmodellen auseinandergesetzt. Er ist nicht nur Co-Entwickler des praktischen Circular Economy Navigators, sondern auch ein kritischer Denker, der die Rolle der Technologie und die Notwendigkeit eines fundamentalen Wandels unserer Wirtschaft hinterfragt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von digitaler Transformation, organisationalem Wandel und der Entwicklung von Geschäftsmodellen für die Kreislaufwirtschaft. Schön, dass du da bist, Fabian. Herzlich willkommen.
Grüezi, Ingo. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wunderbar. Fabian, lass uns mal ganz von vorne anfangen. Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Kreislaufwirtschaft? Kannst du uns da eine prägnante Definition geben und erklären, warum sie so wichtig ist?
Ja, die Kreislaufwirtschaft, die ist sozusagen eine alternative Wirtschaftsform zur heutigen Linearwirtschaft. Das ist die dominierende Praxis, in der wir Ressourcen abbauen, wir verarbeiten sie, wir nennen das dann Take-Make, wir nutzen sie, also Use. Und am Schluss werden sie nach relativ kurzer Zeit weggeworfen, also dispose. Und die Kreislaufwirtschaft zielt auf die Etablierung von Praktiken, die eben Kreisläufe effektiv, effizient und nachhaltig schließt und damit eben den Druck auf die Ressourcennutzung und auf die Umweltschäden zu reduzieren versucht. Dazu werden Praktiken dann angewandt, was man auch schon immer wieder mal hört, ist die klassischen Recycling, Reuse. Wir sprechen da von den sogenannten R-Strategien. Das sind plus minus 10 Praktiken, wie man Kreislaufwirtschaft umsetzen kann. Das beginnt ganz unten mit Recycling, Repurpose, also andere Verwendungszwecke von Produkten, die bereits bestehen. Refurbishment, Remanufacturing, Renovation, das kennt man aus der Infrastruktur, aus dem Maschinenbau. Und dann auch höher im Bereich Repair, kennt man auch aus dem Alltag, Reparaturen, Reduce, Reuse, da gibt es auch die Strategie Rethink, also Neudenken der Ressourcennutzung, da geht es dann um Praktiken wie Teilen und intensivere Nutzung bis ganz hoch zu Reduce und Refuse, wo es wirklich darum geht, ganz aktiv die Menge an produzierten Produkten zu reduzieren und auch die konsumiert werden.
Wunderbar, da klingt etwas raus. Es gibt nicht die eine Kreislaufwirtschaft, sondern es ist letzten Endes wie eine Art Sammelbecken an unterschiedlichen Ansätzen und Ausprägungen. Kannst du die vielleicht etwas strukturieren? Gibt es da so wesentliche Aspekte nochmal, anhand derer man das differenzieren kann?
Also die Reihenfolge, wie ich es gerade aufgezählt habe, ist auch die Reihenfolge, wie sie in der Zirkularität und der Nachhaltigkeit zunimmt. So, und das ist Recycling. Das ist eine notwendige Strategie, eine Baseline-Strategie. Aber mit Recycling alleine lässt sich sozusagen das ökologische Problem, das wir haben, aber auch das sozial-ökonomische, wie wir später noch darüber reden, alleine nicht lösen. Das heißt, es braucht andere Strategien. Und das nehmen Reparatur, Reuse etc. genau in dieser Reihenfolge. Vielleicht ein wichtiger kleiner Hinweis oder eine kurz mitnehmen auf eine Geschichtsreise. Kreislaufwirtschaft ist ja im Grunde, und das sind die schon ganz konzentriert zugehört haben, ist es für die meisten auch klar, Kreislaufwirtschaft ist nichts Neues. Kreislaufwirtschaft war und ist schon immer eine dominierende Praxis und eine dominierende Wirtschaftsform gewesen, Dinge langlebig, Dinge lange zu halten, zu konservieren, zu auch wertzuschätzen über die Zeit. Und irgendwann in der Geschichte zwischen sozusagen den Anfängen der industriellen Revolution bis hin um den Zweiten Weltkrieg hat sich dieses lineare System begonnen zu etablieren. Und die Mechanismen, die wir heute sehen und die eben jetzt auch die Umwelt und die Wirtschaft gleichermaßen kaputt machen, wie die geplante Obsoleszenz, also die künstliche Herbeiführung von Lebensenden von Produkten oder auch ein so mengenbasiertes Modell, das sozusagen sehr stark auf Neuproduktion setzt, das ist erst dann sozusagen, hat erst begonnen zu fliegen ab dem Zweiten Weltkrieg, wo das dann immer stärker sozusagen Standardpraxis wurde im Markt. Und wir sehen die ersten, also als kleiner Hinweis, die ersten sozusagen geplanten Obsoleszenzmaßnahmen, die waren in den 20er Jahren. Man kennt das von der Glühbirne, Phoebus-Kartell, wo künstlich die Lebenszeit verkürzt wurde. Das haben dann Firmen später wie DuPont mit den Strümpfen in den 50er Jahren praktiziert. Fast Fashion kam dann sozusagen dann zwischen dieser Zeit und heute sozusagen diese Fashion-Zyklen, die immer kürzer wurden. Und das sind alles Phänomene, die wir sehen, die typisch sind für die Linearwirtschaft.
Und verstehe ich dich richtig, dass wir in diesem historischen Prozess momentan an so einem absoluten Peak sind? Also, sagen wir mal vereinfacht gesagt, die Sachen sind immer kurzlebiger, beziehungsweise Zyklen immer schneller vorbei, immer wieder neue Produkte und die komplette Wirtschaft ist ja quasi darauf optimiert, so schnell wie möglich, so viel wie möglich neuer Produkte in diesen Markt zu bringen und tut letzten Endes alles, damit der Markt auch in der Lage ist, das zu resorbieren.
Es ist natürlich schwierig zu sagen, was kommen wird, weil niemand hat eine Glaskugel. Was wir aber sehen aus einer historischen Perspektive ist, dass diese Beschleunigung in verschiedenen Lebensbereichen und auch Industrien natürlich Einzug gehalten hat und dass wir, das sehen wir zum Beispiel an dieser sogenannten Great Acceleration. Das sind die Umwelteffekte, die ganz stark kausal zusammenhängen mit unseren ökonomischen Tätigkeiten, die ab eben dem Zweiten Weltkrieg, ab den 50er Jahren stark zu wachsen begonnen haben. Und einfach so als Größenordnungsvergleich, dass das, finde ich, visualisiert dies ziemlich gut ist. Von den 70er Jahren bis heute hat sich der Ressourcenverbrauch weltweit verdreifacht. Und das nicht nur oder nicht primär, muss ich sagen, nicht primär, um Menschen aus der Armut zu holen, sondern ein Großteil dieser Ressourcennutzung ist in den Konsum geflossen, jener, die bereits schon konsumiert haben. Also das ist eine Konsumsteigerung. Und ein anderes, fast noch frappanteres Beispiel ist die Tatsache, dass seit der ersten Klimakonferenz oder der Vorläuferin in Rio Anfangs 90er Jahre bis heute wurden gleich viele Treibhausgase ausgestoßen als jemals davor. Das heißt, seit meiner Geburt bis heute haben wir gleich viel ausgestoßen als jemals davor. Das heißt, dieses System können wir beobachten, wie das sich immer schneller beschleunigt und immer mehr Volumen reindrückt, damit auch die Abfallprobleme, die wir kennen und all die sozusagen Effekte, die entlang dieser Lieferketten und nach der Nutzung im Abfallkübel entstehen. Und diese Tatsache sozusagen anzuschauen und die Sättigungen in den Märkten zu beobachten, lässt einem, ich sag mal so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, dass irgendwann mal eine Decke zu erreichen ist. Und die Frage ist, was passiert dann? Und das ist das, was wir in der Forschung dann sozusagen sagen, warum wir uns mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigen, Englisch Circle Economy, ist die Idee, dass wir dieses System by Design verändern wollen. Verändern, weil wir es können und wollen und nicht by Disaster. Weil wenn wir dieses Gedankenexperiment und diese Geschichte fortführen und diese Knappheiten und diese externen Effekte, die überall entstehen, Abfall ist nur ein Thema, CO2 ist nur ein anderes, es gibt 9 planetare Grenzen, davon habe ich jetzt gerade mal eine erwähnt, ist noch Wassernutzung, Biodiversität, Novel Entities und so weiter. Wenn man all das anschaut, dann ist schon rein konzeptionell zu begreifen, dass das irgendwann wie ein Bumerang zurückkommt. Und die Idee der Kreislaufwirtschaft ist, Alternativen zu etablieren, solange man sie noch bei Design etablieren kann und nicht im Sinne der Chaos- oder der Krisenbewältigung.
Ja, spannend. Lass uns da doch gerne nochmal eintauchen. Also gerade so in der Perspektive Wirkungsprinzipien. Du sagst, das ganze System soll geändert werden. Was sind denn entscheidende Wirkungsprinzipien, die sich da ändern müssen? Und was bleibt vielleicht auch bestehen von einem linearen Wirtschaften?
Also jetzt die Beantwortung dieser Frage bräuchte mehr Zeit als dieser Podcast, weil es natürlich allumfassend ist. Aber ich versuche mal aus einer ganz praktischen Perspektiven so eine Anamnese der Linearwirtschaft. Also wir sehen die heutige Wirtschaft, wie du auch schon richtigerweise erwähnt hast, setzt ganz stark auf Quantität vor Qualität. Es geht um Menge. Die meisten Unternehmen können im Moment nur überleben, wenn sie oder können ihre Umsätze und ihre Erreichen und ihre Kosten decken, wenn sie auf Volumina setzen, also mehr Produkte oder mehr Applikationen, was auch immer, in die Märkte drücken. Und da gibt es eben diese sogenannte Transaktionsfalle, wenn wir es zusammenfassen wollen. Dass es braucht immer diese Verkaufstransaktion. Das ist eine ein Charakteristikum. Es muss mehr und mehr verkauft werden und es wird sehr viel auf diese Transaktion gesetzt und nicht sozusagen auf langfristige Wertschöpfung, auf Loyalität, auf Kundenbindung, sondern es ist oftmals dieses verkauft, nächste Opportunity, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und was ich abgesprochen habe, ist diese Verkürzung der Lebenszyklen, die diese Beschleunigung vorantreibt, die eben unter anderem auch unsere Zeitempfindung beeinflusst. Kann ich sehr empfehlen, Hartmut Rosa, Beschleunigung, tolles Buch, die sozusagen diese technologische Beschleunigung, die wir feststellen, hängt eben auch damit zusammen, dass diese Zyklen dieser neuen Produktkategorien und Typen natürlich immer kürzer werden. Also, dass immer schneller neue Produkte kommen. Aber das ist auch nur, so schaue ich drauf, ein Effekt aus gewissen sozusagen Gegebenheiten in den Märkten, wie Sättigung, wie Absatzkanäle, die nicht mehr funktionieren etc., weil das System bis an den Rand sozusagen vollgestopft wurde. Was auch ganz stark ist, und jetzt komme ich ein bisschen auf deine Frage noch stärker zu sprechen, ist diese starke Fragmentierung von Wertschöpfungsketten, Wertschöpfungsschritten in der heutigen linearen Wirtschaft. Das ist nicht nur global verteilt, teilweise diffus verteilt mit sehr vielen Logistikschritten dazwischen, was unter anderem auch nur möglich wurde, weil die Fortbewegung oder der Transport so günstig war durch subventionierte oder ist durch subventionierte fossile Brennträger. Das ist eines, und weil es auch sozusagen auch da Skaleneffekte günstigen Transport ermöglicht haben. Und eine Idee der Kreislaufwirtschaft ist auch wieder stärker auf lokale Kreisläufe zu setzen. Und da muss man sich nicht nur sozusagen vorstellen, dass ein Kreislauf in Baden-Württemberg, sondern da spricht man gegeben der heutigen Globalisierung eher so von europäischen Kreisläufen, wo es auch Arbeitsteilung natürlich braucht, wo es auch verschiedene Regionen verschieden zu dieser Wertschöpfung der Kreislaufwirtschaft beitragen können, aber nicht mehr sozusagen in dieser hohen Fragmentierung auch, weil das ist ein Grundproblem, das wir identifizieren in der Kreislaufwirtschaft. Also ein Hindernis zur Kreislaufwirtschaft ist, dass wir so viele verschiedene Wertschöpfungsschritte haben, die alle hocheffizient gemacht wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte oder im letzten Jahrhundert. Also diese Forsche Logik, dieser Schritte aufteilen und jeder Schritt ist perfekt effizient und replizierbar. Ja. Das ist zwar gut gewesen, um ökonomische Wertschöpfung zu steigern, aber es ist im Hinblick auf so integrales Design, auf Design, das eben Langlebigkeit zulässt, Reparierfähigkeit und so weiter, ist das sehr schwierig, weil du hast an allen diesen Fragmentschnittstellen natürlich starke Interessenskonflikte, also da sozusagen, es ist sehr schwierig, da integrales Design umzusetzen. Genau. Und vielleicht der letzte Punkt noch, diese lineare Wirtschaft ist ganz stark abhängig von Wachstum. Und diese Wachstumsabhängigkeit, die ist spätestens dann nicht mehr lustig, wenn es nicht mehr wächst. Und dann treten dann diese kulturellen oder politischen und gesellschaftlichen Phänomene auf, die wir auch heute beobachten können, wie Frustration, Stagnationsgefühle etc., obwohl der Wohlstand eigentlich sehr hoch ist. Aber das ist dieses Gefühl des nicht mehr Weites, des Stillstands tritt dann ein. Und das ist auch, ich sage mal, ein Produkt dieser Linearität. So meine Einschätzung.
Jetzt bringst du es selbst, die Wachstumsperspektive ist natürlich spannend, etwas provokant gefragt, bedeutet Circular Economy dann automatisch Degrowth?
Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, Ingo. Und zwar grundsätzlich bedeutet es das nicht. Du kannst natürlich auch ein kreislauffähiges Geschäftsmodell, ein kreislauffähiges Ökosystem, eine Lösung, kannst du natürlich wachsen lassen in der Menge, in der Anzahl Produkte, Anzahl Kunden etc. Die Frage ist immer, was ist unsere Zielgröße? Also Unternehmerinnen, Unternehmer oder als Gesellschaft, wenn es um die planetarische Kompatibilität geht, also schaffen wir es, eine Wirtschaft aufzubauen, die planetarisch kompatibel ist und gleichzeitig auch soziale Wohlfahrt ermöglicht. Das ist sozusagen dieses Donut-Modell, das wir mittlerweile auch schon kennen. Klammerbemerkung, es gibt kein Land weltweit, das in diesem Donut liegt. Das hat bis jetzt noch kein Land geschafft. Entweder ist sozusagen unten die soziale Wohlfahrt nicht gesichert oder sie überschreitet die planetarische Kompatibilität wie in Deutschland oder der Schweiz. Das einfach mal so als Klammerbemerkung, bis jetzt in der Linearität hat das nicht funktioniert. Und trotzdem, wenn wir planetarisch kompatibel sein wollen, dann müssen wir uns ernsthaft darüber diskutieren, was ist genug. Weil es bis jetzt, und das beantwortet auch deine Frage, keine empirische Evidenz gibt, dass wir wirtschaftliches Wachstum entkoppeln können von Umweltschäden. Das heißt, wir können es relativ entkoppeln, vielleicht CO2, das schafft Deutschland im Moment mit der Transition, dass das CO2 leicht zurückgeht und nicht gleich stark wächst wie die Wirtschaftsleistung. Aber man bräuchte natürlich eine absolute Entkopplung, wenn man über die ganze Zeit sozusagen diese Überschreitung der planetaren Grenzen mit den irreversiblen Schäden, irreversiblen sozusagen Momenten, wo man dann nicht mehr ins alte Gleichgewicht zurückkommen kann, was man aus der Klimadiskussion kennt, gibt es aber auch in der Biodiversität etc. Und so beantwortet, also aus einer biophysikalischen Sicht, brauchen wir Kreislaufwirtschaft mit der Suffizienz, also mit der Frage der, was ist genug. Aus einer unternehmerischen Sicht gibt es aber natürlich auch Argumente, dass eine gute Lösung wachsen kann oder sollte oder muss, je nach Perspektive.
Nehme ich mal.
Das habe ich aber ganz groß aufgemacht, gell, Ingo?
Ja.
Du hast es, glaube ich, schon sehr gut eingeleitet. Ich denke, jeder einzelne Aspekt bietet unheimlich viel Potenzial, da tiefer reinzutauchen. Ziel dieser Folge ist ja vor allen Dingen auch mal, ich sag mal, so einen Unterbau zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen, diese und vor allem die vielen Perspektiven mal irgendwie zu konzentrieren und den Zuhörerinnen und Zuhörern ermöglichen, sich dem Thema auch ein Stück weit besser zu nähern. Deshalb möchte ich das tatsächlich auch gerne so stehen lassen und lieber so ein bisschen in Richtung der Praxis gehen, wo ja auch viel deiner Forschung liegt, und die Frage aufwerfen, wie kann denn ein Umbau gelingen? Weil ich meine, dieses Zielbild oder beziehungsweise diese Notwendigkeit der, wir müssen uns über Grenzen unterhalten oder wann ist genug genug, oder ein theoretisches Zielkonzept aufzumachen und sagen, okay, so müsste es theoretisch funktionieren, ist eine Sache. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin und wie kommen wir vor allen Dingen realistisch dorthin? Was auch immer realistisch bedeutet, das lässt sich natürlich alles relativieren. Aber vielleicht kannst du einmal kurz abstecken. Wie kann denn so ein Übergang von einem linearen zu einem zirkulären Wirtschaften gelingen? Und welche Dimension muss das Ganze haben, damit es auch einen wirklichen Impact hat oder einen Unterschied macht?
Also grundsätzlich müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass so eine Transition immer schwierig ist. Es ist wie die digitale Transformation in einem Unternehmen. Ich rede jetzt aus einer starken Unternehmenssicht. Aber auch sozusagen in Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft ist mit ganz, ganz vielen Hürden verbunden. Das liegt auch einfach ganz simpel an der Tatsache, dass wir seit Dutzenden von Jahren linear operieren. Das heißt, alle unsere Mechanismen, alle unsere Praktiken, alle unsere Kulturvorstellungen, Erwartungshaltungen sind linear geprägt. Das heißt, etwas zirkulär machen ist schon mal komplett diametral dazu und bedeutet auch, dass es an allen Enden und Ecken aneckt. Und das sehen wir auch in unserer Forschung, habe auch schon Forschung gemacht zu Barrieren, und da sehen wir, dass auf allen Ebenen, in der Unternehmung selber, aber auch sozusagen im Markt drin oder auf Konsumentenseite, gibt es ganz viele Barrieren. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese Transition hin? Und auch da kannst du als Unternehmen selber, sozusagen aus der eigenen internalisierten Perspektive, ich will was ändern, natürlich was machen. Man kann systemisch über Regelwerke, über Impulse was machen. Man kann aber auch sozusagen aus der Konsumentinnenseite durch die eigene Nachfrage Angebote triggern und motivieren. Und jede Perspektive hat seine und ihre Berechtigung. Und jetzt so vielleicht ganz konkret, Ingo, auf die Perspektive der Unternehmung gesprochen, reden wir, da machen wir immer Forschung dazu, wie transformierst du dein Geschäftsmodell in Abhängigkeit aller Geschäftsmodelle in deinem Ökosystem. Okay. Weil, wie wir das wissen, also jede lineare Wertschöpfungskette hat verschiedene Geschäftsmodelle, die hintereinander geschaltet sind. Also das Garn produziert, ist meistens jemand anderes, der die Flächen macht bei Textilien, der das Ganze dann zusammennäht und dann vielleicht verkauft oder vermietet. Das sind ja ganz verschiedene Geschäftsmodelle. Und diese Geschäftsmodelle gibt es natürlich auch in der Kreislaufwirtschaft. Wir sprechen dann von zirkulären Ökosystemen. Und diese Ökosysteme haben die Ausrichtung, dass die letztlich die Idee, dass sie was reinkommt ins System, also das sogenannte der Inflow, das Take reduzieren und den Abfall reduzieren und versuchen, dass diese Produkte möglichst lange im Kreislauf gehalten werden. Dazu braucht es neues Design, da braucht es auch sozusagen Überlegungen der Rücknahme, der Pflege, all diese Praktiken, die wir bei gewissen Firmen bereits sehen, die das machen und bei vielen auch noch nicht. Und weil die Unternehmensebene alleine nicht ausreicht, oftmals, um diese systemische Veränderung herbeizuführen, braucht es auch noch sozusagen das Spielfeld, das Setting, das Regelwerk. Wie funktioniert der Markt? Wo sind die Anreize im Markt? Das muss sich natürlich ebenfalls auf die Zirkularität ausrichten. Und das ist auch der Grund, wir wissen heute in der Forschung ganz genau, wie ein zirkuläres Geschäftsmodell aussehen kann. Wir wissen, wie das Wert schafft, wie das Wert abschöpfen kann, wie das Zusammenarbeiten mit Partnern, was Werteversprechen sind und so weiter. Aber das alles bringt noch nicht sozusagen den letztlichen systemischen Anstoß zur Veränderung, wenn nicht die Unternehmer und Unternehmen aktiv versuchen, die Regelwerke so zu verändern, dass sich eben Nachhaltigkeit auch lohnen beginnt. Weil das Problem, das wir heute haben im Markt, ist, dass nachhaltiges Verhalten wird oftmals bestraft. Mhm. Entweder durch Mehrkosten, die sich nicht sozusagen kompensieren lassen durch den Anstieg an Neukunden. Das ist sozusagen der Klassiker. Man hat mehr Kosten, vielleicht grünen Stahl oder biobasierte Materialien in der Produktion, die vielleicht auch Cradle-to-Cradle sind etc. Und wenn sich das sozusagen nicht von den Kunden honoriert wird, dann nützt alles nichts. Das heißt, die Frage ist, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, dass sich Nachhaltigkeit für Unternehmen lohnt? Das ist die Grundsatzfrage. Und das ist ein systemisches Problem, es ist eine Art Prisoner-Dilemma, ein Gefangenen-Dilemma, weil wer abweicht im Markt, wird meistens sozusagen kurzfristig bestraft. Mhm. Und darum weicht niemand ab. So, das wäre mal so der Auftakt in der Einordnung systemischer Natur, aber Unternehmen im Fokus.
Mich interessiert insbesondere diese Struktur oder diese Form der Kollaboration, also du hattest gerade ganz schön skizziert im Textil, du hast den Baumwollfarmer, denjenigen, der das Garn produziert, der das Textil selber erstellt, jemand, der das Kleidungsstück daraus näht und so weiter und so fort. Vielleicht an dem Beispiel oder wenn du ein besseres kennst, wie würde sich diese Aufgabenteilung verändern? Weil du ja auch sagtest, in der Theorie wissen wir sehr gut, wie ein solches zirkuläres Geschäftsmodell funktionieren würde und wie Wertversprechen formuliert sind. Wie würde sich das ändern? Wird die Palette des Individuums größer oder bleibt sie gleich? Kannst du mich da mal mit reinnehmen?
Da die Kreislaufwirtschaft gegeben geschlossener Kreisläufe eher auf, ich sag mal eben auf lokale Kreisläufe setzt, ist es natürlich so, dass die Wertschöpfung und die Wertabschöpfung näher zusammenfallen. Ich beginne jetzt mal nicht ganz beim Baumwollproduzenten, weil das ist gegeben natürlich auch, ich sage jetzt mal sozusagen in unserer Umwelt, nicht ganz einfach Baumwolle in Baden-Württemberg anzubauen. Das heißt, es gibt schon noch so Teilbereiche, wo man dann wirklich, wenn man sozusagen ganz lokal sein will und auf Wolle setzen, da kommt man sehr schnell an so Funktionalitätsprobleme, dass die Leute da nicht wollen etc. Oder das auch teilweise auch nicht mehr sozusagen dem Zeitgeist entspricht. Aber jetzt mal Reparatur im Kern, das ist sehr angenehm zum Visualisieren. Es ist ja schon so, dass wenn man ein T-Shirt gut herstellt, das eine gute Fabrik hat, das wäscht sich nicht gleich aus, es ist lang haltbar, es lässt sich sogar reparieren, weil es vielleicht einen dickeren Stoff hat oder neu einfärben, dann sind ja diese Praktiken eben dieser Werterhaltung der Reparatur fallen ja zu einem Großteil lokal an. Darum sind sie auch so teuer. Darum gehen auch die wenigsten Leute ihre Schuhe reparieren, obwohl es sich natürlich auch lohnen würde, wenn man den Konsum einschränkt, würde das auch kompensieren. Aber grundsätzlich würde werthaltigere Produkte würden sich einfacher sozusagen auch lokal reparieren und pflegen lassen. Bedingt oder hat zur Folge natürlich, dass das auch lokale Wertschöpfung generiert. Das heißt, die lokale Wertschöpfung ist ja dann jemand, der das macht, der das durchführt, der ist vor Ort. Und wenn man sich überlegt, wo in dieser fragmentierten und auch sehr stark sozusagen Lieferketten also Stufen überspringenden Logiken wie beim Textil, wer da noch profitiert, wenn man sozusagen ein billig T-Shirt mit Gamification online bestellt, sind ja viel weniger beteiligt an der Wertschöpfung und Wertabschöpfung, als wenn es eben sozusagen um höhere R-Strategien, auch wie Secondhand, verschiedene Beispiele oder verschiedene R-Strategien. Aber das hat natürlich einen Preis. Und das ist das Problem, warum wir nicht vorwärts kommen im Moment, weil die Politik, das ist meine Hypothese, nicht traut, die Bevölkerung sozusagen ganz aufzuklären über die wirklichen gesellschaftlichen Kosten von Kreislaufwirtschaft. Darum haben wir alle die Lösungen, die wir sehen, sind entweder in Bereichen, wo die Ressourcen bei Definition sehr viel Wert haben, also zum Beispiel im Maschinenbereich oder im Produktions-B2B-Bereich, oder wo die Ressourcen sehr teuer sind, da sieht man das auch, wie zum Beispiel bei Uhren etc., da würde niemand auf die Idee kommen, seine Rolex wegzuwerfen. Da würde man mehrmals eher reparieren oder die noch weitergeben oder einen Rückkauf etc. Das sehen wir eigentlich nur überall da, wo wir historisch gegeben natürlich maximal subventionierte Verschwendung erlebt haben oder eben keine Einpreisung von negativen Effekten. Und die Politik wäre natürlich in meinen Augen gut beraten, wenn sie hier die Transition verursachenden Kosten für die Gesellschaft auch adressieren würde.
Ist das die Aufgabe der Politik oder die Aufgaben der Unternehmen, die ja faktisch diese Kosten externalisieren?
Natürlich Aufgabe aller. Und es ist ja auch nicht so, dass das hermetisch abgeschlossene Sphären sind, die unternehmerische und die politische, sondern die interagieren natürlich. Und Gesetze werden nie gemacht, ohne dass die Unternehmen nicht gefragt oder ohne dass die Unternehmen nicht mitreden würden. Und darum sagen wir immer, es braucht sozusagen einen Circle Economy Institutionalismus oder so eine Idee, dass man Lobbyismus, eigentlich ein Green Lobbyismus, dass die Unternehmen für bessere Bedingungen in Märkten, für höhere Standards lobbyieren, damit ihre Praktiken sozusagen dann eben auch marktfähig werden. Weil die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass egal, ob du ein T-Shirt machst, das lokal produziert und verarbeitet, veredelt wurde, das 90 Euro kostet, oder ob du ein T-Shirt für 3 Euro verkaufst, vor den Augen der Konsumenten ist es eigentlich auf der gleichen Höhe, ist es den gleichen Klick weit weg. Und dass das eine natürlich weniger gewählt wird als das andere, ist normal. Und jetzt kommen natürlich auch immer die Leute, die sagen, ja, aber Menschen mit wenig Einkommen müssen ja auch Zugang haben zu Produkten etc. Aber bei den Textilien ist diese Argumentation natürlich nicht mehr richtig, weil ich meine, heute kriegt man Textilien überall umsonst. Es ist nicht so, dass es da irgendwie eine Unterdeckung gäbe. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das will ich eigentlich nicht öffnen, weil das geht dann zu fest nochmal. Vielleicht weiter weg von dieser Podcast-Idee.
Nochmal zurück zu den einzelnen Unternehmen und der, ich sag mal, auch in diesem Podcast schon sehr alten Idee, am Ende des Tages muss man Geld damit verdienen können und dann tut sich was. Und das ist offensichtlich leichter bei Produkten, die für sich her schon einen gewissen Wert haben oder auch dieser Wert vor allen Dingen sichtbar ist oder wahrgenommen wird. Das ist jetzt mit einem Beispiel der Textilien natürlich sehr wenig der Fall. Von Luxusprodukten sprechen, dann ist das wahrscheinlich indiskutabel für die meisten. Da ist der Wert, der subjektive Wert vor allen Dingen oft sehr hoch. Wir hatten auch eine spannende Folge hier mit der Firma Lorenz. Da fand ich die Idee auch sehr spannend. Die verstellen Wasserzähler her und haben ihr Geschäftsmodell dahingehend weiterentwickelt, dass sie sagten, wir wollen nicht nur die Nachhaltigkeit unseres Produktes verbessern, sondern wir wollen damit auch Probleme lösen. Und Probleme lösen ist ja auch eine Form von Geld verdienen, in Anführungszeichen. Da geht es insbesondere darum, Arbeitsplätze zu erhalten auf der einen Seite, aber insbesondere die extrem hohen Materialkosten zu kompensieren, die Neuanschaffung von Materialien bedeutet. Und wenn ich eben meine Produkte wieder zurückholen kann und wieder aufarbeiten kann und ich mir dann einfach substanzielle Anteile an Materialkosten sparen kann, dann kann das letzten Endes mit ein Faktor dafür sein, dass ich meinen lokalen, regionalen Standort auch weiter betreiben kann, der anderweitig auf dem Weltmarkt gar nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Ist es möglich? Also ich frage mich einfach, es gibt diese beiden Produktkategorien, um es etwa mal vereinfacht zu denken, die, bei denen dieser Wert wahrgenommen und sichtbar ist und die, bei denen es eben nicht der Fall ist. Ist es Utopie, dass dieser tatsächliche Wert für alle Produkte irgendwann transparent ist?
Ich finde dieses Lorenz-Wasserzähler-Beispiel super. Es ist übrigens auch ein Deep Dive bei uns im Buch, haben sie auch noch 5 Seiten dazu geschrieben, wie sie das gemacht haben. Und die zeigen natürlich ganz schön auf, dass wenn man eine richtige, ich sage nicht mal eine Vollkostenrechnung macht und das richtig bewertet, dann kommt einem die Kreislaufwirtschaft langfristig günstiger, weil man hat Zugang zu den Ressourcen, man kriegt sie zurück, es hat einen positiven Effekt auf die Kundenbindung, auf die Servicedienstleistung. Da gibt's ganz viele Faktoren, was die Kreislaufwirtschaft hier macht. Aber vielleicht nochmal als Kontrast zu diesen 2 Kategorien, die du gerade formuliert hast, oder das vorhin war natürlich ein Beispiel, wo es eben Interventionen vom System braucht, wie bei der Textilwirtschaft. Frankreich hat vor kurzem jetzt gerade die neuen Regulierungen zum Hyperfast Fashion rausgebracht, inklusive Marketingverbote etc., weil sie natürlich sehen, welchen Auswirkungen die Hyperfast Fashion auch auf die lokale Industrie hat und auf die Umwelt. Aber hier sind natürlich bei diesem Lorenz-Wasserzähler-Beispiel oder ganz vielen anderen Beispielen, wir arbeiten mit VZUG, die machen Waschmaschinen zusammen, oder auch Hans Grohe in Deutschland, die ganz stark in diesem Bereich forscht und versucht, Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Das sind natürlich Bereiche, da wird es ganz, ich sage mal, verhältnismäßig leicht gehen. Die haben natürlich immer noch die organisationalen Veränderungen, die schwierig sind und die ganzen sozusagen Umstellungen im Verkauf, in der Produktion etc. Aber grundsätzlich ist es da natürlich einfacher, weil diese Firmen sehen, hey, denen ist das Dilemma, in dem sie stecken, oftmals bewusst. Die stehen für hohe Qualität, für tolle Produkte und die verkaufen sie. Und die Frage ist, wie gehen sie mit zunehmenden Sättigungen und Knappheiten, also Knappheit im Sinne des Inputs und Sättigungen im Sinne des Outputs aus der eigenen Firmenlogik, wie gehen sie damit um? Und eine Möglichkeit ist die geplante Obsoleszenz. Man animiert die Kunden entweder über Fashion oder über technische Fehler, grob gesagt, neue Produkte zu erwerben. Aber das graust den meisten Firmen natürlich, weil die stehen für Qualität. Das heißt, es ist so ein bisschen Kannibalisierung ihres Images. Das bedeutet so viel wie, diese Firmen merken sehr schnell, die brauchen alternative Praktiken und eben die Kreislaufwirtschaft, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Gewisse Firmen erfinden dann oder kreieren immer neue Produkte und gehen in neue Märkte. Damit lösen sie aber nicht das Grundproblem, dieses Transaktionsabhängigkeitsproblem, das ich eingangs geschildert habe. Und das sind coole Firmen, die eben schaffen, über neue Geschäftsmodelle, über neue Monetarisierungen, die nicht nur volumenbasiert sind, sondern vielleicht performancebasiert oder nutzungsbasiert, schaffen, die sich aus dieser Zwickmühle, sagen wir mal so, rauszulösen.
Du hast es gerade eben schon mal ganz kurz angeschnitten bei euch im Buch. Ich möchte mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast den Circular Economy Navigator mitentwickelt. Also ich habe verstanden, das ist eine Methodik, um Unternehmen dabei zu unterstützen, von dem Linearen in Richtung des zirkularen Wirtschaftens zu gehen. Kannst du uns mal mit reinnehmen, wie funktioniert das und wie hilft es dabei, den Unternehmen diese Transformation zu machen?
Also der Circular Economy Navigator ist ein umfangreiches Buch, in dem wir, ich sage mal, in einem Drittel die Methodik schildern, wie man Schritt für Schritt als Unternehmen im zirkulären Ökosystem Kreislaufwirtschaft etablieren kann. In Form auf der Produktebene, auf der Prozessebene, aber auch sozusagen in der Kollaboration mit anderen. Und diese Methode besteht aus 8 Schritten. Die beginnt mit dem Impuls, also wie trägt man das Thema in die Organisation rein? Meistens gibt es den Impuls schon, weil die meisten Firmen sind sozusagen schon der Sache bewusst oder haben es schon irgendwo gehört. Dann geht es darum zu identifizieren, identify, wo beginnt die Reise, was können wir gut, was sind Kernkompetenzen etc., worauf wollen wir aufbauen. Dann geht es rüber in ein Ideate, also werden Ideen generiert mit einer Methodik, die wir entwickelt haben mit so Circular Economy Patterns. Das sind verschiedene Muster, mit denen man eben so zirkuläre Ökosysteme baut. Dann integriert man diese Ideen, man macht Visionsbildung, das heißt ein Imagine, man inkorporiert Partner in einem weiteren Schritt, wenn man sie nicht schon hat, die man braucht für diese Wertschöpfung. Man setzt sie um, implement, und ganz wichtig auch in dieser Methodik ist dieses Internalize, also man beginnt sich zu überlegen als Unternehmen und Unternehmer, wie mache ich die Anreize in der eigenen Organisation, dass die Menschen zirkulärer handeln und denken. Das heißt, wie veranreize ich die Menschen im Verkauf, wie veranreize ich die Führungsetage, dass die wegkommen von diesem Mengenmodell und des Durchlauferhitzer-Unternehmen. Das ist die Methodik. Und ein anderer Teil des Buches sind die Circular Economy Pattern Cards oder die Pattern, wo wir 40 identifiziert haben, die solche zirkulären Ökosysteme ermöglichen. Das geht von Reuse über Part Reuse, Recycling, die klassischen, über Virtualisierung, über Smart Assets, über alternative Monetarisierungsstrategien, alternative Ownership-Strategien oder Prosumer-Muster, Interaktion mit Kunden. Da gehen wir ganz stark in die BWL rein. Und auch das vielleicht als kleine sozusagen Vorgeschmack aufs Buch. Da schreiben wir auch überall über die Geschichte dieser Muster, weil es ganz spannend ist, weil viele dieser Muster, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren, wenn nicht Tausende von Jahren. Also die Römer haben schon performanceorientierte Modelle gehabt in der Logistik, um Fehlverhalten zu vermeiden, oder Rücknahmesysteme im viktorianischen Zeitalter, wie Flaschen zurückgenommen wurden, Bierflaschen, Milchflaschen, oder wie das eben nicht ging. Und ganz, ganz spannend, der Einblick da auch in die Geschichte.
Ja, super spannend. Hast du so ein Lieblingsbeispiel, das du gerne bringst, nochmal für so ein Pattern oder für ein Unternehmen vielleicht auch, oder sagst, das hat dir besonders nachhaltigen Eindruck hinterlassen, das du gerne teilen möchtest?
Also wir wurden da auch bei diesen Geschichten inspiriert von Annette Kehnel, ist Professorin für Mittelaltergeschichte, die hat ein tolles Buch geschrieben, auch hier an dieser Stelle. Wir konnten auch anders. Sie beschreibt sozusagen, wie in den letzten Hunderten von Jahren Menschen nachhaltige Probleme kollaborativ lösen konnten. Und da haben wir zum Beispiel zu diesem Pattern Crowdfunding, haben wir uns von ihr inspirieren lassen. Sie beschreibt da, wie die Brücke von Avignon, das kennt man aus dem Song «Sur le pont Avignon», die es ja heute noch zu einem Teil dasteht, die wurde mittels Crowdfunding gebaut. Also die wurde durch sozusagen kollaborativen Effort finanziert. Oder sie spricht auch über sozusagen Suffizienz, also auch eine alternative Praxis in unternehmerischer Art, über verschiedene Orden in Italien, die eben ohne Eigentum und ohne sozusagen mit alternativen Strukturen versucht haben, ihre Mitglieder glücklich zu machen. Also ganz coole Beispiele, wie so kollaborative Ansätze diese Pattern ermöglicht haben.
Ja, super spannend. Das klingt ja schon irgendwie verrückt, also paradox besser. Ja, es klingt wie Utopie mit der Sicht auf die Welt, wie in der wir sozialisiert werden. Gleichzeitig gibt es empirische, historische Beispiele, dass diese Dinge funktionieren. Die Frage ist und bleibt weiterhin spannend, wie man diese Transformation gestalten kann. Auf jeden Fall dein Buch mit dem Titel The Circular Economy Navigator erscheint im Hansa Verlag. Gibt es schon ein Datum, ab wann man das bestellen darf?
Ich hoffe, es ist im September.
Im September.
Wir gehen davon aus, September oder Anfang Oktober.
Wunderbar. Dann,
also das Skript ist abgegeben, es ist alles lektoriert, jetzt ist nur noch die Frage der Produktion.
Wunderbar, dann packen wir da auch den Link auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Vielen Dank fürs Teilen. Ich würde ganz, ganz am Abschluss nochmal so ein bisschen auf das Thema Technik schauen, weil wir hatten ein kleines Vorgespräch und dort hattest du dich, wie soll ich sagen, als Technopessimist bezeichnet. Also eine gewisse kritische Einstellung gegenüber der Rolle in der IT in dieser Transformation. Was ist denn, also woher kommt diese Meinung und was ist vielleicht ein Einsatz von Technologie, den du für sinnvoll erhältst und der diesen Prozess unterstützt?
Ich glaube, du hast ausgehend, also der Schluss deiner Frage hat es eigentlich eingeleitet. Grundsätzlich muss man natürlich festhalten, dass ich mag Technologie, ich finde auch technologische Applikationen und Möglichkeiten, die es eröffnet, sehr, sehr spannend und gut. Aber die Idee, nur auf Technologie zu setzen, führt oftmals dazu, dass die Unternehmen dann in einer gewissen Sackgasse enden, weil die Transformation und der Erfolg der Transformation, das zumindest aus meiner anekdotischen Evidenz und auch was ich in der Forschung bei mir und bei anderen sehe, ist nicht sozusagen die Technologie der Bottleneck, sondern die Willingness to change, die Kultur, die Erwartungshaltungen im Management, bei den Mitarbeitern etc. Also viele der Firmen, wo ich zusammenarbeite, sagen eigentlich, das technologische Problem, sei das in der Digitalisierung IT oder sei das wirklich sozusagen, ich sage es mal, in den Assets, ist lösbar. Diese Probleme sind lösbar, gewisse Dinge kann man noch nicht perfekt lösen, im chemischen Recycling gibt es noch Hürden etc. Aber die sind meistens auch verursacht durch vorgängige technologische Entscheidungen.
Mhm.
Das heißt, heute haben wir starke gemischte Materialien, Produkte, wo alles verklebt ist. Das ist auch sozusagen ein Produkt der Technologisierung. Und dass das nicht mehr beispielsweise so einfach recycelt werden kann, liegt aber grundsätzlich an vorgegangenen technischen Entscheidungen. Wären die Produkte anders designt geworden, könnte man sie heute schon perfekt rezyklieren, könnte man sie perfekt reparieren etc. Das heißt, die Technologie spielt da so ein zweischneidiges, oder ist ein zweischneidiges Schwert, spielt so eine zweischneidige Rolle, dass sie einerseits natürlich Dinge ermöglichen kann, aber auch die, alle Umweltprobleme, die wir heute haben aus dem industriellen System, sind ausgelöst durch technologischen Fortschritt. Das heißt, der technologische Fortschritt ist gleichsam Lösung und Problem in einem. Mhm. Also das ist ein bisschen eine Ambiguität, die wir hier haben. Und das gilt es einfach kritisch zu beleuchten. Auch darum auch der Kommentar zum technik-pessimistischen Perspektive ist, dass wenn es in den Köpfen der Wille nicht da ist zu transformieren, wenn, und ich arbeite viel mit Firmen, die haben tolle Ideen, aber die sind zum Beispiel nicht bereit, kurzfristig auf Profite zu verzichten. Und eine Transformation, die kostet nun mal Geld, die kostet auch Arbeitseinsatz, die kostet Ressourcenbündelung, die braucht Fokus und das muss finanziert werden. Und wenn das ist keine technologische Herausforderung, sondern es ist eine reine Willensherausforderung. Oder ich sage als ein einleuchtendes Beispiel, Ingos, um das vielleicht abzurunden, wir sind in der Lage, heute weltweit 80 Milliarden Nutztiere zu ernähren, aber nicht 8 Milliarden Menschen. Das heißt, technologisch sind wir in der Lage, so viele Tiere zu ernähren, die sind alle auch mit Medikamenten versorgt, man weiß, wo welche Futtermittel anfallen, wie der Transport gemanagt wird und, und. Das sind alles technologische Probleme, die wir gelöst haben. Aber es ist offenbar eine Willensfrage, dass wir nicht 8 Milliarden Menschen ernähren wollen. Weil können tun wir es. Es gibt genügend Nahrungsmittel für Tiere und ich glaube, der Hint liegt nahe, dass das natürlich auch für die Menschen möglich wäre. Das heißt, es ist eine Kultur, eine kognitive Angelegenheit und keine technologische. Und daher kam mein sozusagen Einwurf im Vorgespräch.
Sehr eindrückliches Bild. Ja, danke dafür. Es bringt mich so ein bisschen zu einer, also zur letzten Frage, lass es mich so machen, diese Zirkularität oder Nachhaltigkeit im Ganzen, ist das etwas, ich sag mal, was nur was für privilegierte westliche Wirtschaftsnationen ist? Oder kann es am Ende, und wenn ja, wie, vielleicht auch dazu einen Beitrag leisten, die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit auf der Welt zu verringern?
Ist natürlich eine ganz große Frage und die braucht mehr als 2 Minuten zum Abschließen. Ich finde einfach wichtig zu erwähnen, ist das lineare System, in dem wir leben, ist ein Externalisierungssystem. Also die Länder auf der Welt, die am meisten unter der Linearität landen, sind entweder die ganz am Anfang der Wertschöpfungskette oder da, wo der Abfall landet. Und oder nochmal anders gesagt, das korreliert ja auch ganz stark mit den Regionen, die zum Beispiel ganz stark vom Klimawandel betroffen sind. Monetär schwach aufgestellt und sozusagen auch nicht in der Lage, über Infrastrukturanpassungen mit den sich verändernden Gegebenheiten mitzugehen, also mit wärmeren Durchschnittstemperaturen oder mit knapperen Wasserverhältnissen etc. Das heißt, die Linearität hat dieses Problem verursacht und verschärft es für die sonst schon betroffen sind. Weil die Linearität ist natürlich auch gespiesen, wie ich eingangs gesagt habe, durch die günstige und einfache Verfügbarkeit von fossilen Brennträgern. Und das ist auch asymmetrisch verteilt in der Welt. Die Emissionsrechte hängen sehr stark sozusagen mit Wohlstand zusammen, aber auch die sozusagen dann darunter leiden. Und weil die Kreislaufwirtschaft eben auf lokale Kreisläufe setzt, eben auf Mengenreduktion, hat es bei Definition, wenn sie natürlich auch sozial kompatibel ausgeführt werden kann, Kinderarbeit ist nicht ausgeschlossen in der Kreislaufwirtschaft. Das hängt dann von unternehmerischen Entscheidungen ab und von ethischen Überlegungen. Aber grundsätzlich steigt damit zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen gewissen Teil unserer Verantwortung, ich spreche jetzt aus europäischer Sicht, wieder übernehmen können. Abgesehen davon, dass es uns natürlich auch ökonomisch resilienter macht, weil wir weniger abhängig sind von Zulieferländern, von Rohstoffen, die wir importieren müssen, weil wir geschlossene Kreisläufe haben. Darum ist es auch kein Wunder, dass dieses Thema immer wieder aufkommt an Punkten wie der Corona-Krise, wo plötzlich Lieferketten zusammenbrechen. Mhm. Beim Ukraine-Krieg kam es wieder auf und so weiter. Also da sehen wir eigentlich, dass wir sind uns im Grunde vom Mensch her gewohnt, mit Knappheiten umzugehen. Die letzten Jahrzehnte haben aber ein bisschen was anderes suggeriert. Und jetzt, gerade an so Krisenmomenten, stellen die Menschen oft wieder fest, hey, Kreislaufwirtschaft kann uns resilienter, widerstandsfähiger machen gegenüber solchen Schocks.
Wunderbar. Fabian, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für dieses extrem spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben mehr Fässer aufgemacht, als wir schließen konnten. Und es zeigt, wie extrem vielschichtig diese Thematik ist. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Technologie kann Problem und Lösung sein. Man sollte sie wohl dosiert einsetzen. Ich habe auch mitgenommen, dass es nicht die eine Kreislaufwirtschaft gibt, sondern dass es letzten Endes eine Sammlung an Strategien ist, eben anders zu wirtschaften. Und abschließend auf jeden Fall noch der sehr spannende Punkt. Am Ende des Tages ist es eine Willensfrage. Wir können ganz viel leisten, wenn wir es nur wollen als Gesellschaft. Es ist so wie jede Transformation, die wir ja beispielsweise auch in unserer Arbeit begleiten, ohne dass man die Menschen mitnimmt, ohne dass man den Menschen die Vorteile, die sie haben können, aufzeigt, wird sich nichts tun und mich Technologie alles totschlagen. Das hat man eben schon mal, ist einfach auch keine Option. Nochmals ganz lieben Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz tollen Start für euer Buch und gutes Gelingen damit und natürlich super viele spannende weitere Erkenntnisse in deiner Forschung. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weiter von dir zu lesen. Wer mag, darf dir auch auf LinkedIn folgen, wo du auch aktiv bist und immer wieder ganz viele spannende Insights auch teilst. Packen wir auch gerne in die Shownotes. Und genau, Dankeschön.
Danke dir, Ingo, war mir ein Vergnügen.
Das war's mit der heutigen Folge des Twinside Podcasts. Bei mir zu Gast war Dr. Fabian Takacs von der Universität St. Gallen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.